bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Hallo, herzlich willkommen. Unsere fünfte Folge, kein bisschen totenstill, steht an. Der Countdown ist gerade runtergelaufen hier auf unserem Programm, wo wir unseren Podcast aufnehmen. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Volker ist in Wassenberg. Dich sehe ich gerade hier so schön über die Webcam. Wir haben es jetzt, glaube ich, 9:30. Hast jetzt Feierabend, sagst du?
Bis jetzt, ja. Das weiß man ja nie. Der Tod kommt, wann der will, nicht wann wir Feierabend haben.
Ne? Da hast du recht. Hast du immer dein Handy am Mann quasi?
Ich selber mache ja so Telefonnotdienst eigentlich gar nicht mehr. Aber wenn jetzt Leute da sind, die ich schon ewig kenne und die sagen, Herr Volker soll mich mal anrufen und ich bin greifbar, dann mache ich das selbstverständlich. Ne?
Ja klar, dann bist du auch erreichbar für diejenigen. Aber jetzt bist du erstmal erreichbar für uns. Genau. Letzte Woche warst du viel unterwegs. Du warst in Münnerstadt. Da wollen wir jetzt einmal kurz drauf gucken, was genau macht ihr in Münnerstadt? Das ist ein deutschlandweit, kann man schon so sagen, einmaliges Zentrum für die Ausbildung von Bestattern und Bestatterinnen.
Ja, Bundesausbildungszentrum für Bestatter, ganz genau. In Deutschland, und zwar ist das in Münnerstadt. Kleines idyllisches Örtchen. Da gibt es einen Lehrfriedhof, da gibt es alles, was der Bestatter so braucht oder was er lernen und können sollte, gibt es Räume für Dozenten, die auf alles Mögliche spezialisiert sind. Da sind wir mal alle zusammen und dann kann man die Ausbildung auch mal vernünftig durchstarten. Ne?
Könnt ihr dort richtig Bestattungen auch durchführen? Also gibt es dort auch Verstorbene, die hergerichtet werden oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die gibt es tatsächlich. Ich mache ja Schwerpunkt hygienische Grundversorgung. Und es gibt Menschen, die sagen schon zu Lebzeiten, ja, wenn mir mal was passiert, entweder Klinikum oder sonstige medizinische Zwecke, das gibt es auch bei uns. Und wenn der Bedarf da ist, wird auch mit den Angehörigen gesprochen. Da gibt es auch ein Schriftstück drüber. Und dann unterschreiben die das, dass die damit einverstanden sind, dass wir dann in dem Rahmen der Ausbildung dann auch die Versorgung machen. Natürlich gibt es da auch ein Entgegenkommen von dem Bestatter an die Angehörigen, aber wir sind da immer sehr dankbar für, dass die Leute uns da so unterstützen. Man muss ja mal sehen, ich bin selber, ja, bin ich ja auch Organspender, DKMS. Und wenn ich jetzt auch so mal zum Arzt oder im Krankenhaus bin oder so, und dann fragen mich die Schwestern, ob meine Auszubildende bei mir Blut abnehmen darf. Natürlich, irgendwo muss ja der Beginn sein. Ne?
Das ist jetzt gerade auch so ein schöner Vergleich. Organspenderin bin ich zum Beispiel auch. Mhm. Und bei der DKMS bin ich auch. Und im Prinzip, ja, dass man quasi festlegt, dass, wenn ich nicht mehr lebe, dass es in Ordnung ist, dass ich meinen Körper quasi zur Verfügung stelle, damit andere lernen können. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Das ist auch wie eine Spende, wenn man so will.
Ja, ja. Und vor allen Dingen kannst du postmortem, also nach deinem Ableben, noch Gutes tun, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Ganz im Gegenteil. Also ich finde das super.
Wie viele Azubis hast du da gerade bei dir?
Diese Woche, oder besser gesagt, vergangene Woche waren es 13 oder 14. Wir machen dann, da wird ja BWL, Recht, Dekoration, Kultur und ich, wie gesagt, mache speziell hygienische Grundversorgung. Und da brauchst du eine Woche auch für, ein Minimum. Du musst mal die ganzen Paragraphen durchgehen, Infektionsschutz, Arbeitsschutz. Ja, und dann musst du auch die praktische Handhabung, wie man was umsetzt, wie man den Körper liest, was man machen kann. Man muss ja auch lernen. Ne? Das ist dann immer ziemlich sportlich, wenn wir da loslegen. Ne?
Das glaube ich. Ich weiß, dass ihr letzte Woche auch einen besonderen Fall hattet. Da wurdest du auch als Thanatopraktiker nochmal gefordert, ne?
Ja, ja, ja. Das ist einer, der macht da jetzt gerade den Meister. Und da waren wir uns abends so am Unterhalten. Und der macht Überführungen weltweit. Überwiegend in den muslimischen Bereich. Und dann sagte er zu mir, Volker, wenn du möchtest, ich habe da gerade jemanden, der morgen früh nach oder übermorgen nach Indien geht. Wenn du möchtest, nehmen wir den Weg hier hin, das passt dann auch. Dann hat er mit den Angehörigen abgestimmt, sich dann unterschreiben lassen, weil ohne Unterschrift machen wir mal gar nichts. Und das passt dann auch. Und die Auszubildenden sind natürlich dankbar, wenn die mal außer außerhalb dieser hygienischen Grundversorgung. Mal sehen, was so ein Tarantopraktiker hinter den Kulissen leistet. Ne?
Jetzt hast du gerade gesagt, der wurde nach Indien überführt. Ich weiß gar nicht, ob du das so weit beantworten kannst. Aber ist das dann so, dass die Angehörigen mitreisen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder wird der Verstorbene dann da in Indien irgendwie in Empfang genommen? Also, wie läuft das
ab? Ja, wenn jetzt Urlaubszeit ist, zum Beispiel auch so ein Klassiker. Das ist gar nicht mal so selten. Wenn jetzt jemand im Urlaub fährt und dort verstirbt, dann fliegen die Angehörigen meistens schon vor oder kommen danach. Dann kümmert sich der Bestatter natürlich oder der Tarantopraktiker so im Hintergrund darum, dass der Verstorbene oder die Verstorbene auch relativ zügig wieder in die Heimat kommen. Ne? Und so war das wohl auch da der Fall.
Wir wollen heute noch auf einen anderen Punkt gucken. Da würde ich jetzt direkt schon mal einsteigen, jetzt so nach unseren ersten 5 Minuten, die wir schon schön uns dem Thema mal wieder angenähert haben. Und zwar, ja, zieht es uns jetzt auch ins Ausland. Und das ist etwas, was du, ja, ich sage es mal so, in deiner Freizeit machst, ehrenamtlich hilfst. Es geht nämlich um dein Engagement für die Organisation Deathcare. Die haben wir hier schon im Podcast ein paar Mal angeteasert, sage ich mal, ein paar Mal angesprochen. Heute wollen wir mal ins Detail gehen. Es geht darum, Deathcare ist eine Organisation von, also ein Zusammenschluss von Bestattern in Deutschland, die dann auf den Plan treten, wenn eine Katastrophe passiert auf der Welt zum Beispiel oder es irgendein Krisengebiet gibt, wo die Hilfskräfte, sage ich mal, also diejenigen, die nach Überlebenden suchen, schon abgezogen sind. Und dann ist im Prinzip der Moment, wo ihr auf den Plan tretet. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich kenne es jetzt durch dich und bin ganz gespannt. Du nimmst uns jetzt mal mit und zwar in das vergangene Jahr. Das ist jetzt schon 1,5 Jahre her fast. Das schwere Erdbeben in der Türkei. Genau, Februar 2023. Schweres Erdbeben in der Türkei. Und relativ schnell war klar, auch ihr von Deathcare hier in Deutschland reist dorthin. Ja, vielleicht ganz von Anfang an, erklär uns mal, wie ist das abgelaufen? Wie hast du dich gefühlt, als es dann tatsächlich hieß, okay, jetzt reisen wir mit einer, ich sag mal, mit einer Abordnung dann rüber in die Türkei?
Ach, fühlen, ich weiß gar nicht, ob man so großartig fühlt. Ich hatte die Nachrichten gesehen und dann waren die Nachrichten logischerweise, wenn er ganz frisch ist, dann war da die Zahl verschwindend gering an Todesopfern und das konnte ich mir bei den Bildern da gar nicht vorstellen. Und dann sagte ich zu meiner Frau schon, ich sagte, das ist auf jeden Fall etwas für Deathcare, 100%. Ja, und dann ein paar Stunden später ging auch in dieser Deathcare-Gruppe die Anfrage los, wer mit kann. Dann mussten alle Impfausweise, alle Impfungen müssen da sein, der Reisepass muss stimmen, muss fit sein. Und dann habe ich schon gesagt, natürlich bin ich dabei. Ne? Und dann ging es aber auch schon 2 Tage später, ging es dann auch los, weil erstmal die Hilfskräfte da sind. Wir können noch schneller, wenn es sein muss. Ne? Aber dann sind ja erst noch die Bergungskräfte vor Ort. Und die Infrastruktur, da kann man sich ja vorstellen, wenn man sich die Bilder anguckt, die war jetzt nicht mehr so top. Und der Flughafen, wo wir hingeflogen sind, der gab es ja quasi gar nicht mehr. Ne? Wir sind in der Luft gewesen, da war noch gar nicht sicher, ob man da überhaupt landen kann. Ja, und dann wird sich dann gesammelt. In dem Falle war es dann in Frankfurt. Morgen sind alle Herrgottsfrühe. Der Carsten, der hat dann in Dortmund, da sind so Flugcontainer mit dem ganzen Equipment. Hat dennoch schon dafür gesorgt, dass er drüber kommt. Und dann haben wir uns halt morgens getroffen. Und kurz danach ging auch schon der Flieger. Ne? Und wenn man da so hin ist, ob man jetzt großartig denkt, ich muss mal ganz ehrlich was sagen, ich bin ja auch hier bei der Feuerwehr und bin ja eigentlich schon gewohnt, in Ausnahmesituationen parat zu stehen. Wo andere unruhig werden, werde ich in der Regel erstmal richtig ruhig. Und so großartig nachgedacht gar nicht. Man lässt das erstmal auf sich zukommen, weil wir alles im Leben, wenn man irgendwas plant, gerade in einem Katastrophengebiet, da kann man direkt wieder über Bord werfen. Man muss erstmal ankommen, erstmal die Lage peilen, was kann ich hier genau tun, wo müssen wir hin? Und das nimmt dann so seinen Lauf. Ne?
Was war eure Aufgabe dort? Oder also was die Aufgabe war, ist ja eigentlich klar. Aber was habt ihr da vorgefunden? Nimm uns mal mit, wie deine Erlebnisse da so waren.
Ja, allein die Landung schon. Ne? Wir sind dann irgendwann im Dunkeln angekommen, Militärmaschinen, Militärhubschrauber. Der Flugplatz als solches war auch gar nicht mal so zu erkennen. Da waren ja keine Fliesen mehr an der Wand. Und die Landebahn, wo wir runtergekommen sind, die haben sie an dem Tag tatsächlich erst wieder fit gekriegt, weil sonst wäre man da mit Hubschrauber eingeflogen. Das hat sich aber in Istanbul so entschieden, dass das passt. Ja, und dann kommt man erstmal an, Flieger leer räumen. Weil bis nach Istanbul passte alles in die Flugcontainer und in Istanbul musste man umräumen in einer kleineren Maschine, weil so ein Riesending passt da ja gar nicht hin. Und dann haben wir dann ausgeladen, erstmal geguckt für Transport, wie wir wohin kommen und erstmal ein Bild von der Lage machen. Ne? Und da war die Nacht rum. Ich glaube, wir haben die erste Nacht, wo wir angekommen sind, bei Minusgraden in so einem Linienbus 2 Stunden die Augen zu gehabt. Aber Augen zu haben kannst du auch nicht. Du sitzt da und wartest einfach drauf, dass dann irgendwann mal wieder hell wird, damit du loslegen kannst. Ne?
Ja, das klingt schon sehr dramatisch. Dann war der erste richtige Morgen. Und dann, wie muss ich mir das vorstellen? Gab es dort irgendwelche, ich sag mal so improvisierten, ja, Leichenhallen, wie soll man das nennen, wo Verstorbene schon mal hingebracht wurden? Wie habt ihr das da vorgefunden?
Die lagen auf der Straße zum Teil. Ja. Und dann haben wir erstmal geguckt, wo wird unsere Hilfe eigentlich jetzt mal sofort gebraucht? Das ist eine 650.000 Einwohnerstadt, gemeldete Leute, das waren also viel mehr. Da lag alles in Schutt und Asche. Wo du da anfangen sollst, ja, du fängst einfach an. Und wir sind dann in so einer Turnhalle gewesen, wie wir noch reingekommen sind. Die war voll mit Verstorbenen. Ne? Der ganze Boden lag voll. Da musste man erstmal einen Überblick verschaffen. Dann haben wir erstmal angefangen. Wir sind ja als Gerontopraktiker auch präventiv ausgebildet. Das heißt Seuchenprävention. Erstmal vernünftige Desinfektionsmittel. Da war die Staatsanwaltschaft, Polizei, Gerichtsmedizin vor Ort. Und die haben dann relativ zügig gemerkt, wir waren, ich glaube, bei unserer Gruppe waren fast alles Gerontopraktiker und haben dann schon gemerkt, dass wir wissen, was wir da machen. Und dann haben wir geholfen, DNA sicherstellen, wenn es irgendwie ging, vernünftig da reinlegen, versuchen zu identifizieren. Ja, und da ging dann auch schon sehr schnell raus, dass man dann draußen mit Bergungen gemacht haben, ne? Da war eigentlich, wenn einer aus der Halle mal raus wollte, der ging dann draußen bergen oder halt umgekehrt. Das war so ein ständiger Wechsel. Ne? Wir waren 8 Tage da, geschlafen hast du so gut wie gar nicht. Du hast mal geruht eventuell, aber du warst eigentlich immer nur unterwegs und irgendwas am Machen. Ne?
Wie hast du die Trauer der Angehörigen erlebt? Jetzt ist die Türkei auch nochmal ein anderes Land, es ist eine andere Kultur, es ist ein muslimisch geprägtes Land, das heißt, in der Regel werden Verstorbene sehr schnell beerdigt. Wie hast du das erlebt? Wie haben die Menschen auf dich reagiert?
Super. Also muss man ganz ehrlich sagen, also wir haben zum Beispiel, wenn wir einen Verstorbenen geborgen haben, die Leute haben sich bei uns bedankt. Ne? Also das war schon Gänsehaut pur. Da denkt man, in der Aktion denkt man noch gar nicht so großartig. Also richtig kam dann erst wieder richtig hoch, wie ich zu Hause war. Da hat man eigentlich nur gehandelt. Ne? Da war ein Vater, der hat sich bedankt, dass man ein Kind aus den Trümmern geholt haben. Ne? Das ist eigentlich, wenn man jetzt so in unserer Normalität in Anführungsstrichen ist, da gar nicht drüber nachzudenken. Ne? Und die waren total glücklich, dass wir da waren. Und wir haben ja auch fast 2000 Bergungen und Identifikationen da gemacht. Ne? Dann der Ort, wo wir waren, der Friedhof, der ist Tag für Tag gewachsen. Da war ja 24/7 meine Beerdigungen da. Ne? Das war schon sehr beeindruckend, nachhaltig beeindruckend, ne? Muss man sagen. Und die Leute waren auch recht ruhig für diese Katastrophe, ne? Muss man auch sagen. Ne? Also war jetzt nicht so, dass man sich vorstellt, Panik und Geschreie hat man da auch gehört. Vor allen Dingen, wenn da jemand unter den Trümmern vermutet wurde und wie wir ankamen, war ja auch noch die Bergung der Lebenden im vollen Gange. Aber man kann es verstehen, muss ich sagen. Ne? Ich wäre, glaube ich, kein bisschen anders. Ne?
Es ist ja so, wenn wir über das Thema Bergen sprechen, ich weiß, dass du da eine für dich prägende Situation erlebt hast. Ja. Denn du warst auch mal unterwegs und hast da etwas in den Trümmern gehört und bist reingekrochen.
Da war ein ganz junges Ehepaar und der Frau konnte man ansehen, dass die relativ frisch entbunden hatte. Das sieht man am Körper, das konnte man halt sehen. So, und dann sagten uns dann Ortsansässige, ja, da muss ein Kind sein, 10 oder 20 Tage. Das liegt da noch in den Trümmern. Ja, jetzt bin ich vierfacher Vater, Opa. Und der Carsten ist auch Vater, der wird zwar, hat man auch gerade noch so mitgekriegt, ja, dann sind wir natürlich losgestiefelt, ne? Weil ich habe jetzt keine Pflicht nur da oder da, man konnte machen, was man wollte, Hauptsache man hat geholfen. Auf jeden Fall haben Carsten und ich schon immer da gesucht in dem Bereich und wenn dann nichts war, dann kamen auch andere Hilfstrupps, wir waren also nicht alleine, ne? Und irgendwann waren mal so, das war 2-3 Tage später, das Kind war, ist immer noch nicht aufgetaucht und wir hatten einmal da die Base, wo wir gearbeitet haben. Und dann gab es noch eine Base, wo wir uns schon mal ab und zu ausgeholt haben. Ne? Auf jeden Fall, da hat man kein Funkgerät. Die Funkgeräte werden immer vor Ort gebraucht, die gerade draußen sind. Und dann bin ich eine andere Weg gegangen wie sonst. Da gab es ja viele Möglichkeiten, da stand ja quasi nichts mehr. Und bin einen anderen Weg gegangen und dann hörte ich ein Schreien. Das war so wie ein Kleinkind. Und irgendwie setzte dann da mein Verstand aus und war sofort Action bei mir in den Knochen. Und dann bin ich da diesem Geschrei nachgegangen, weil nachts war es auch sehr ruhig. Da gab es ja keine Tarun-Nacht, wie man sich das jetzt hier so vorstellt. Wenn man mal eine Stunde geruht hatte, ging man auch wieder raus oder zwei. Ne? So, auf jeden Fall habe ich dieses Schreien gehört, war erst unsicher, ist es so oder ist es nicht. So, auf jeden Fall bin ich diesem Schreien nachgegangen. Das war so ein instabiles Haus, da hat auch schon richtig einer abgekriegt gehabt. Wenn ich einen Funk gehabt hätte, hätte ich natürlich Verstärkung gerufen. In dem Moment hatte ich keins, dann bin ich da rein. Und da hörte ich, da muss das Schreien sein, das hörte man halt. Und bin dann immer diesem Schreien nachgegangen. Und irgendwann musste ich mich dann hinhocken, weil das alles ja auch schon in sich zusammengesackt war zum Teil. Aber ich habe auch in dem Moment gar nicht so großartig gedacht. Ich wollte eigentlich nur dahin, wo es schreit. Und dann auf die Knie, später am Robben. Und dann habe ich dann da, musste ich unter so einer Bodenplatte drunter. Und wie ich unter der Bodenplatte bin, so die Hälfte nach vorne, da waren dann Trümmer. Und dann habe ich angefangen, die Trümmer wegzuräumen. Und das dauerte ein bisschen. Wir hatten ja so Helme mit Kopflampe, weil da gesehen hast du da gar nichts mehr. Ne? Und wenn du kein Licht gehabt hättest, hättest du nicht versuchen müssen. Auf jeden Fall, irgendwann, da rennt, da war er mir vorbei und schreit, da war eine Katze, die ich da freigegraben habe.
Also es war kein Kind, sondern nee, es war eine Katze, die da
die so identisch war. Wie Kinder schreien, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Tiere werden immer sehr unruhig vor so einem Beben oder vor so einer Katastrophe. Hätte ich mir auch denken können, weil in dem Moment, wo die raus war, die ist ja nur noch wie so ein aufgeplustertes Sofa an mir vorbeigeschossen. Und dann fing wieder so ein, da kamen ja viele Nachbeben. Und da merkte ich, weil ich ja am Bauch gelegen habe quasi. Und dann ruppelte das ein bisschen und dann sah man, wie so der Staub sich von der Decke löste, knarzte, hakte. Und dann habe ich gedacht, das war's. Ich bin sogar noch zurückgerobbt, weil ich dachte, wenn die Bodenplatte jetzt runterkommt, weil ich, nach vorne ging nichts mehr. No, und ich habe mir gedacht, dann geh wenigstens ganz zurück. Wenn die Bodenplatte kommt, dann kriegst du die komplett ab, dann hast du wenigstens hinter dir. Wie gesagt, jetzt so, ich hatte jetzt erzählt, ist das immer anders, wenn du drin bist. Ich habe da drin weder Angst verspürt noch sonst was. Guck mal, wir haben viele tausend Menschen da gehabt, die da genauso erwischt hatten. Also da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und wie ich dann draußen war, habe ich mir erstmal den Staub aus den Klamotten raus. Erstmal gelacht, weil ich eine Katze gerettet habe. Hat auch nicht jeder bis jetzt gemacht aus dem Trümmern, muss man auch sagen. So, und dann bin ich dann zur Base gegangen. Und dann, ich weiß gar nicht, wer da war. Und dann sagte, wer siehst du denn aus? Ja, und dann habe ich dann so erzählt. Ja, sagte, warum hast du denn keinen Funk? Ich sage, ich war in der Unterkunft. Ich sage, da haben wir keinen Funk. Und damit war das Ding aber auch schon durch für mich, auch für die anderen so, ne? Das ist erst richtig hochgekommen, wie ich zu Hause war. Da muss ich auch sagen, da ging mir dann mal so durch den Kopf, wobei ich es immer wieder machen würde. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das glaube ich dir. Aber der Schreck, der einem dann doch durch die Glieder gefahren ist, den du vielleicht in dem Moment nicht so wahrgenommen hast, der kam dann mit Verzögerung quasi.
Ja, dann ist ja, dann nennt man ja posttraumatisch. Ja. Das ist ja sehr oft so. Das war es auch für den ganzen 8 Tagen. Das war einfach so, zack, zack, waren die um. Man war hundskaputt, man war aber glücklich, dass man helfen konnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte doch gar nicht zurück, ne? Weil ich hatte so ein Gefühl, du hast noch gebraucht. Und dann kam ja das zweite Team rein und ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren ja alle so overpaced, ne? Wir waren ja alle weit drüber. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, dass man dann abgelöst wird, weil sonst kriegst du die Kurve echt nicht mehr. Ne? Also da war ich eigentlich ganz froh, dass Lesgate auch so besonnen handelt und macht.
Also ihr durftet nur eine Woche bleiben und danach war klar, okay, der Akku muss leer sein bei euch und man muss euch auch schützen, auch vor dem Drang weiterhelfen zu wollen, dann einmal nach Hause und dann kommt ein frisches Team wieder an quasi.
Ja, genau.
Erzähl noch mal kurz, der Säugling, der vielleicht 20 Tage alt war, der ist nicht gefunden worden?
Doch.
Okay.
Wir saßen in dieser Base, wo wir auch die DNA und alles genommen haben. Da haben wir ja unseren Arbeitsbereich auch gehabt. Und ich hatte gerade einen Schein, dann kam Carsten auf mich zu, sagte immer, Volker, sollen wir nochmal gehen? Ja klar, sag ich, weil wir zwei da immer hinter dem Würmchen her waren. Wir wollten das unbedingt finden da. Ne? Lebend wäre natürlich ein Traum gewesen, aber wir hatten immer so auch den Drang, Papa und Mama das Kind wiederzugeben. So, auf jeden Fall wollen wir gerade gehen. Ich hatte mein Equipment wieder gepackt, der Carsten auch. Und dann geht die Türe auf und dann kommt ein Mann da rein und hat ja, so ein kleines, glitzerkleines Päckchen.
So ein Bündel.
Und dann haben Carsten und ich uns angeguckt. Dann haben wir unser Equipment wieder abgelegt, weil wir wussten, das ist es. Ja. Und die Kollegen hatten das ja auch mitgekriegt, dass wir da hinterher waren. Dann sind wir mit fast allen Tarnunterpraktiker von uns in die Hand und haben dann der Staatsanwalt und der Amtsarzt da, ach, die Gerichtsmediziner, haben natürlich die Identifikation übernommen, aber die haben uns das überlassen, das Kind dann auch so fertig zu machen, dass es dann direkt bei den Eltern beigesetzt werden kann. Und die jüngste Tochter von mir, die hat mir etwas gegeben, so ein Stofftier, wenn ich da bin und da ist ein Kind, weil das, wo ich ein Gefühl habe, das kann ich gebrauchen, soll ich das schenken. Und habe das Häschen da rausgeholt, das Stofftier, was meiner Tochter mir gegeben hat. Und ich hatte in dem Moment gefühlt, die ist jetzt allein, die braucht das jetzt.
Genau. Ja, der kleine Stoffhase gehört jetzt zu diesem, ja, zu diesem
Kind. Und ich hatte so für mich das Gefühl, die Kleine braucht das jetzt. Ne? Ja, und dann ist sie auch damit beerdigt worden. Ist zwar kein Trost, aber dann wieder bei Mama und Papa. Ne? Und dann, aber das hatte man andauernd. Ne? Da kam man nachts um 1 Uhr, kamen zwei Kinder da rein. Ein Mädchen von 6, ein Mädchen von 9 oder 10, barfuß. Und fragten mich mal, jetzt bin ich ja nicht der türkischen Sprache mächtig, ein Dolmetscher dabei. Und dann sagt er, sucht die Eltern. Ja, dann kommt man mit rein. Und dann haben wir alle Bodypacks aufgemacht, so, und die Kinder, man muss ja überlegen, wie klein, ganz abgeklärt, waren die Papa und Mama am Suchen. Jetzt waren die aber nicht bei uns. Ne? Und dann Polizei und Militär Bescheid gesagt, und dann sind die anderen Sammelstellen noch mit den Kindern abgefahren. Das sind natürlich so Momente, die vergisst du so nie wieder. Ne?
Das muss ist man unglaublich. Sagen, also,
und wie abgeklärt die Kinder da waren am Suchen. Wenn du in dem Moment drin bist, du kriegst ja keinen Schmidt. Das sind so Sachen, die kommen dann irgendwann mal so Bröckchen, ja, für
die Bröckchen. Dimension, ne? Die wird dann erst später bewusst. Du hast das auch mal so schön gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, als du da warst, da war das ist auch deine große Stärke, sagst du, dann machst du den Autopilot und dann wird es erstmal funktionieren angesagt. Ja. Ne? Und das, was man, wofür man hier ist, zum Helfen, das, was man gelernt hat, erstmal alles anwenden und hier so gut es geht, den Job erfüllen. Und alles andere kommt dann, wenn man wieder landet in Deutschland, ne? Also das ist ja auch, ich stelle mir das auch ein bisschen bizarr vor, wenn man das da gesehen hat, auch dieses wahnsinnige, diese Traurigkeit, dieses Elend, also das, was die Menschen auch alles verloren haben da. Und dann landet man in Frankfurt in unserer wahnsinnigen Wohlstandsgesellschaft.
Das fing ja viel früher an. Wir sind ja von dem Flughafen abgehoben, wo wir waren ja direkt in einem Katastrophengebiet. Und von da aus ging es ja Richtung Istanbul. Hätte man mir das vorher gesagt, wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt nicht viel für eine Haarpracht überhabe. Ich habe nämlich gar keine Haare mehr. Und was mir da aufgefallen ist, du bist da 8 Tage echt durch die Hölle marschiert und dann kommst du da an und denkst, ja, was ist denn hier los? Dann standen da welche, waren applaudieren, die hatten so Tampons in der Nase, die anderen haben sich die Zähne richten lassen, dann waren wieder welche und haben sich da die Haare transplantieren lassen. Das war schon ein bisschen bizarr. Das fing da schon an.
Genau, das heißt, die fremde Welt fing quasi schon in Istanbul an.
Ja, genau. Ja. Und ich wusste das gar nicht, da gibt es ja diese Haarbomber, sagt man, glaube ich, dazu.
Ja, da Haartransplantationen sind da ein großes Thema, da fahren ja auch Deutsche hin. Ne?
Ich kenne gar nicht, aber das muss jeder für sich selber wissen, ich habe mich noch gewundert, wie so viele mit Kopfverletzungen und dann bin ich ja mal hintergestiegen, was da läuft und da habe ich gesagt, Respekt. Und wie wir dann gelandet sind, sind wir ausgestiegen. Und das war auch so, wo ich dann gedacht habe, meine Güte, noch Welt, beruhigt euch mal ein bisschen. Da waren, sind ja so auf Flughäfen, hast du schon mal so weiße und gelbe Linien und was weiß ich, Verbotsschilder, Gebotsschilder. Aber irgendwie, wenn du so eine Woche Heavy Metal hinter dir hast, da achtest du nicht so ganz auf die Linien. Und wir waren auch alle reizüberflutet und sehr müde. Auf jeden Fall bin ich da so eine kleine Abkürzung gegangen in so einem gelben Dreieck. Wir reden jetzt von 3 Metern, ne? Da hatte ich da schon eine Security am Hals hängen. Da ist eine gelbe Linie, die darf man nicht überschreiten. Da dachte ich mir nur, Jungs, jetzt werdet mal ein bisschen geschmeidig hier. Ne? Das ist Wahnsinn, wenn man das dann so sieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich für meinen Teil, ich fühle mich im Chaos schon ein bisschen wohler wie das, was ich hier so manchmal mitkriege. Das muss man fairerweise sagen. Ne?
Ja gut, jetzt war der Kontrast natürlich auch derbe für dich. Ne? Wahrscheinlich die gelbe Linie zu übertreten wäre für dich in einem normalen Setting, hättest du wahrscheinlich mit den Augen gerollt und gut ist. Aber wenn man natürlich gerade aus der Hölle kommt, Jetzt wirklich. Ja. Und dann landet man hier in unserem Bürokratie-Deutschland und auf einmal ist das Übertreten einer gelben Linie wird wie eine Katastrophe behandelt. Ja, sicherlich. Ne? Sag mal kurz zum Abschluss. Wie ist das? Arbeitet ihr so einen Einsatz hinterher nochmal auf? Tauscht ihr euch aus? Wie ist das?
Ich muss sagen, mit denen, wo ich da war, würde ich jederzeit auch wieder überall hinfliegen. Und man kann jeden Tag und Nacht anrufen. Wir bekommen von Deske natürlich und auch vom Verband Deutscher Bestatter, die stehen ja auch hinter uns. Wir würden hier alle Hilfe der Welt bekommen. Aber
da haben wir also psychologische Unterstützung.
Ja, ja. Wenn einer so gar nicht darauf klarkommt, dann kriegt er natürlich auch Unterstützung. Ne? Aber ich muss sagen, da waren teilweise welche dabei, die kannte ich vorher gar nicht. Wir sind schon ganz dicke mittlerweile. Ne? Und wenn einer von denen anruft, stehen die anderen schon spaliert. Ne? Das ist einfach so.
Ja. Ne? Ja gut, es ist auch so, kann ich mir vorstellen, bei dem, was ihr da erlebt habt, das holt einen so sehr wieder zurück, ne? Also das ist ja wirklich so, das ist elementar, ne? Da geht es wirklich darum, was ist wirklich wichtig im
Wenn
Leben.
Wenn du siehst, dass ein Vater sich über die Mutter und die Kinder gelegt hat und wollte die schützen, dann kommt dann eine Decke runter und macht sie Erdboden gleich. Wenn du die Gespräche geführt hast, die wir da geführt haben, wenn du die Bilder im Kopf hast und die Gerüche, dann weißt du direkt,
da wirst du demütig. Ja, das glaube ich.
Aber dennoch ist es so, egal, was einem im Leben so widerfährt, gut oder schlecht, dient immer zur Erfahrung. Und bei mir ist es so, ich bin eigentlich sowieso schon ein dankbarer Mensch und ich bin auch demütig. Aber ich muss sagen, das hat mich noch dankbarer gemacht und noch demütiger. Also ich habe nach wie vor immer noch keine Angst vom Sterben und vom Tod. Aber die Uhren, die haben sich bei mir ein bisschen verstellt. Aber das ist jetzt nicht nur dadurch, aber auch die Ukraine. Dann ist es aber auch die ganzen Erfahrungen, die ich in meinem beruflichen Leben habe. Mordopfer, Unfallopfer, der Krebs, der Menschen rausreißt. Das verändert den Mensch schon. Viele sagen, ich werde zu ruhig geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße die Ruhe. Ne? Ich mag es.
Ich finde das auch eine sehr wertvolle Erfahrung, dass man die Prioritäten für sich nochmal neu stecken kann. Das ist mit Sicherheit das Positivste, was man aus sowas rausnehmen kann. Du hast ja gerade kurz die Ukraine angerissen. Das ist ja eben auch etwas gewesen, wo du dich zu Kriegsbeginn engagiert hast, dass du da an die Grenze gefahren bist, ohne dass wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen.
Reingefahren.
Genau, nicht nur bis zur Grenze, sondern auch reingefahren. Volker, ich würde gerne zum Abschluss unserer Folge, vielleicht passt das ja auch inhaltlich so ein bisschen, den Schlenker machen zu dem nächsten Thema, was wir angehen wollen in der nächsten Folge. Ja. Und zwar, wenn es um das Thema Glauben geht, ist jetzt eine private Frage, ziehst du da für dich Kraft raus? Also ist das auch sowas, jetzt wo du in der Türkei warst, dass du dir irgendwie denkst, okay gut, ich glaube an ein Leben nach dem Tod oder wie auch immer? Oder?
Der Glaube gibt einen Halt. Ja. Die Frage ist, woran man glaubt, aber der Glaube gibt einem grundsätzlich Halt. Ne? Und das muss jetzt vielleicht auch gar nicht ein großer, alter Mann sein mit weißem Bart. Man muss auch mal glauben. Positiv wie negativ. Aber der Glaube gibt einem Halt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es so ganz, ganz dicke gekommen ist in meinem Leben, das war ja schon ein paar Mal. Ich sage ja auch da unten, wo mir passiert ist mit der Decke. Ich habe jetzt nicht direkt nach oben, lieber Gott, helf mir. Nee, das macht er schon, wenn er will. Und wenn er nicht will, lässt er. Ne? Da waren ja tausende um mich herum, wo er nicht gemacht hat. Warum auch immer. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, auf Biegen und Brechen. Aber ich glaube schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, Karma, das ist bei mir immer so ein Ding eins, wo ich glaube ganz fest am Karma. Tue Gutes, kriegst du Gutes. Tue Böses, der Rest kann man sich erlenken.
Ne? Ja, dann kann das wie ein Bumerang nochmal zurückkommen.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich glaube ich auch ein bisschen an Gott. Aber ich glaube auch Gott, wenn ich mir den zusammenbauen müsste, wird er ein Stück weit aus Allah bestehen, ein Stück weit aus dem Hindu, das wäre so von allem was, glaube ich. Ne? Das ist jetzt nicht so, wie man sich das immer vorstellt. Aber ich konnte bis jetzt auch keinen fragen, weil keiner zurückgekommen ist.
Das muss schon mal sein, ne? Hast du schön gesagt. Hast du schön gesagt zum Schluss. Wir konnten noch keine Fragen. Wir wollen uns in der nächsten Folge nämlich mal mit dem Thema Glauben beschäftigen und was der Glaube eigentlich mit euch Bestattern zu tun hat. Denn der Glaube ist natürlich, wenn wir an die Angehörigen denken, durchaus ein wichtiges Thema, was für euch dann natürlich auch eine Rolle spielt. Volker, ich danke dir. Es war eine Folge, die mich berührt hat. Die lässt mich auf jeden Fall ein bisschen nochmal nachdenken. Die wirkt noch ein bisschen nach. Es geht euch bestimmt auch so. Lasst uns gerne einen Kommentar da, was euch so durch den Kopf geht zu dem, was ihr gehört habt in dieser Folge. Wir freuen uns drüber. Gerne bei den üblichen Plattformen oder schreibt mir auf Instagram. Das ist auch gar kein Problem. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin verabschiede ich mich in den Urlaub. Also ihr habt es ja inzwischen schon gemerkt, so richtig, so einen richtigen Tonus haben wir noch nicht drin. Aber ihr hört ja regelmäßig von uns.
Genau. Wir arbeiten hart dran.
Wir arbeiten hart. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass ihr uns zuhört. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal alles Gute und sagen bis demnächst. Tschüss.
Bis demnächst. Ciao.
Mehr Infos und Hintergründe gibt's auf Instagram unter jessi.blöhm.